Genau, wir haben heute nicht Erntedankfest, das war letzte Woche. Aber ich habe trotzdem Äpfel mitgebracht, weil heute ist das Thema keine anderen Früchte. Und wie gesagt, wir sind mitten in der Themen, in der Predigtreihe, mitten im Evangelium, im Galaterbrief. Und ich habe euch ja empfohlen, den Galaterbrief zu lesen. Die Empfehlung steht immer noch. Ein Hauskreis hat jetzt mir letzte Woche ganz viele Fragen geschickt. Ich finde es eine gute Idee. Also wenn ihr mit eurem Hauskreis nicht wisst, was ihr machen sollt, könnt ihr mal den Galaterbrief lesen und dann euch Fragen aufschreiben und die mir schicken. Letzte Woche ging es um keine andere Freiheit. Und der letzte Bibelvers, zwar Galater 5, 13, da heißt es: Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nun macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das selbstsüchtige Ich, sondern dient einander durch die Liebe. Und ich habe erzählt, dass ich die letzten drei Predigten sehr oft darüber geredet habe, was Gott für uns gemacht hat. Gott, der uns dienen möchte. Freiheit bedeutet nicht Unabhängigkeit, sondern Freiheit bedeutet die wahre Abhängigkeit zu dem, was uns gut tut. Zu Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Jeder von uns ist immer abhängig. Entweder wir sind von Gott abhängig, der uns gut gesinnt ist, oder wir sind von Umständen abhängig, von anderen Menschen, von den Naturgesetzen oder von unserem selbstsüchtigen Ich, das uns versklavt. Freiheit ist eine Position. Sie ist die Position unter dem Kreuz oder unter dem Schatten des Kreuzes. Warum? Im Kreuz sehen wir, dass Sünde und Schuld keine leichtfertige Angelegenheit ist, sondern todernst ist. Wir haben gesehen, das Kreuz hängt zwischen Moralismus und Relativismus. Auch wenn wir die Sünde und Schuld relativieren in unserem Leben, sie bleibt todernst und sie ist zerstörerisch. Sie macht uns kaputt. Und wenn wir so moralistisch sind, dass wir die Sünde sehr ernst nehmen und sie selbst aus unserem Leben tilgen wollen, dann machen wir uns selber kaputt. Wir brauchen das Kreuz. Jesus hat das Kreuz oder die Sünde sehr ernst genommen. Er hat sie so ernst genommen, dass Jesus Christus kam, nicht um sich dienen zu lassen, sondern um uns zu dienen, unser Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Jesus Christus macht uns frei. Er macht uns wirklich frei. Da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wen den Sohn Jesus Christus frei macht, der ist wirklich frei. Und deswegen ruft uns Paulus auf, malt euch Christus, den Gekreuzten, immer und überall vor Augen. Haltet das Kreuz im Blick, denn ohne das Kreuz verfehlen wir das Ziel. Wir leben in einer schrecklichen Welt, wo Menschen zu Opfern werden. Wir werden Opfern von anderen Menschen, die uns böse Dinge tun. Leute, die uns betrügen, die uns hintergehen, die uns belügen, die uns beleidigen, die uns in Frage stellen. Und wir werden Opfer von uns selbst, indem wir ein verantwortungsloses Leben leben. Wir essen Dinge, die uns kaputt machen. Wir sind wütend auf andere Menschen und der Hass zerstört uns selber. Ich habe das aus meinem eigenen Leben erzählt. Wir verletzen Menschen, die wir lieben. Wir zerstören die Natur und durch das zerstören wir uns selber. Wir zerstören die Menschheit und uns selber. Wir werden zu Opfern und wir sind gleichzeitig Täter. Wir sind beides gleichzeitig. Jesus Christus wurde am Kreuz gekreuzigt wie ein Verbrecher, damit wir nicht mehr die Täteridentität haben müssen. Er wurde zum Opfer für uns, damit wir nicht mehr eine Opfermentalität einnehmen müssen, sondern wir können die Sohnschaft, die Kindschaft Gottes, die Jesus hat, können wir anziehen. Wir können unser Opfer sein und unser Tätersein ablegen und zu Kindern des lebendigen Gottes werden. Die zweite Predigt war: Es gibt keinen anderen Glauben. Glaube, das bedeutet unter anderem getragen sein, wie eine Amme oder eine Mutter ihr Kind trägt. Und genauso will Gott uns tragen. Er schenkt uns Glaube, der uns befreit. Wir leben in einer Welt, wo wir im Werden sind, im Wandel sind. Und wir sind auf der Suche nach unserer Identität. Wir sind auf der Suche nach dem, wer wir wirklich sind. Gott heißt Jahwe, das ist der Name Gottes. Und Jahwe heißt, ich bin, der ich bin. Gott ist der Ewigseinende. Er ist, wer er ist, der Ewigseinende. Und wenn wir bei ihm sind, dann können wir endlich auch sein. Wir müssen nicht mehr werden, sondern wir können sein, wer wir sind. Und gleichzeitig müssen wir auch nicht bleiben, wie wir sind. Wir können unsere alte Identität ablegen und erneuert werden. Und heute und die nächste Predigt soll es ein bisschen darum gehen, was können wir tun, damit es anders wird in unserem Leben, damit die guten Früchte in uns sichtbar werden. Ich möchte jetzt kurz Hauke und Sigrid bitten, nach vorne zu kommen. Sie haben vorher das Geld eingesammelt und sie dürfen heute Äpfel verteilen und ich habe um Erlaubnis gefragt, wir dürfen tatsächlich die Äpfel verteilen. Nehmt doch einfach einen Apfel, ganz schnell, guckt ihr auch nicht ganz genau an, sondern einfach einen Apfel nehmen. Jeder bekommt einer und genau, später können wir die Äpfel essen, aber später, ja. Das Thema heute ist keine anderen Früchte. Und nachdem die Äpfel verteilt worden sind, werde ich kurz ein Gebet beten und dann wollen wir in die Predigt einsteigen. Aber verteilt noch die Äpfel, genau, jeder soll sich einer nehmen. Hat jeder einen Apfel? Vielen Dank fürs Verteilen. Wie ihr seht, wenn man Geld gibt, bekommt man auch was zurück. Es hat auch Äpfel übrig. Ihr dürft doch gerne nachher noch mehr nehmen, wenn ihr Hunger habt. Ja, wir wollen beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du da bist. Und Herr, wir wollen deine Stimme hören, weil du hast Worte des ewigen Lebens, weil du uns das Leben in Fülle schenken möchtest. Herr, deine Gebote und Gesetze sind gut. Sie führen uns zum Heil. Es ist eine heilsame Lehre. Und Herr, wir wollen wirklich verstehen, was du uns zu sagen hast. Herr, wir wollen immer mehr erkennen, wer du bist und wer wir sind vor dir. Jesus, wir bitten dich, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wir lesen aus Galater 5, 16 bis 25. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des selbstsüchtigen Ich nicht vollbringen. Denn das selbstsüchtige Ich gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das selbstsüchtige Ich. Und diese stehen einander entgegen, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offensichtlich sind die Taten des selbstsüchtigen Ich, welche sind Ehebruch, sexuelle Ausschweifung, Unreinheit, Maßlosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Saufen, Fressen und Ähnliches. Von diesem sage ich euch im Voraus, wie ich es schon früher tat, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge ist das Gesetz nicht. Die aber Jesus Christus angehören, die haben das selbstsüchtige Ich gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Wie ihr seht, habe ich die Texte ein bisschen angerückt. Und zwar deswegen, weil dieser Bibeltext konzentrisch aufgebaut ist. Es gibt viele Bibeltexte, die sind nicht konzentrisch aufgebaut. Das heißt, es kommt vom Zentrum, kon mit. Die Texte haben ein Zentrum und einen Rahmen. Und das Zentrum dieses Bibeltextes sind die Verse 19 bis 23. Da gibt es die Gegenüberstellung von den Taten des selbstsüchtigen Ich und die Frucht des Geistes. Das ist die Mitte dieses Textes. Dann gibt es einen ersten Rahmen. Dieser Rahmen ist sogenannt parallelistisch aufgebaut. Warum? Weil es zwei Parallelen gibt. Ich habe sie hier blau markiert und grün markiert. Geist, im Geist geleitet werden ist quasi dasselbe wie Jesus Christus angehören. Und nicht unter dem Gesetz sein ist dasselbe wie das selbstsüchtige Ich gekreuzigt zu haben. Und dann gibt es noch einen dritten Rahmen, oder beziehungsweise zweiten Rahmen, das ist die Einleitung und der Schluss. Da kommt der Imperativ, was wir tun sollen. Paulus beginnt mit dem Text, wandelt im Geist und am Schluss nochmal, dann lasst uns auch im Geist wandeln. Die Früchte des Geistes kennen wir alle. Und die Taten des selbstsüchtigen Ich leider auch. Ich habe schon gesagt, wir leben in einer Welt, wo Gottes Ordnungen missachtet werden, wo wir uns gegenseitig zerstören, wo wir uns gegenseitig kaputt machen. Wir alle wollen Frieden, jeder Mensch sucht Frieden und trotzdem leben wir in einer Welt voller Krieg, voller Streit und wir selber kennen das in unserem persönlichen Leben, in unserer Ehe, in unseren Freundschaften. Die liebsten Menschen, die verletzen wir am meisten. Das Gesetz Gottes ist nicht dazu da, das habe ich auch schon gesagt, dass wir uns selber versklaven, sondern es dient, wer sich erinnern mag, als Regel, als Riegel und als Spiegel. Die Ordnungen Gottes sind eine Regel, die uns helfen sollen, ein gelingendes Leben zu leben. Sie sind eine Riegel, die uns Grenzen aufzeigen und die sagen, halt, wenn du da weitergehst, wirst du den Abgrund runterstürzen. Und sie sind vor allem auch ein Spiegel, wie es im Römerbrief heißt, weil sie zeigen uns auf welchem Weg wir sind. Die Gesetze sind nicht nur Dinge, die verboten sind, sondern auch Gebote. Wenn Gott sagt, tu das nicht, ist es ein Gesetz. Und wenn Gott sagt, tu das, dann ist es auch ein Gebot, ein Gesetz, eine Ordnung Gottes. Es gibt also positive wie auch negative Gesetze. Dinge, die uns von Dingen abhalten sollen und Dinge, die uns zu Dingen ermutigen sollen. Und das wird hier gegenübergestellt. Die selbstsüchtigen Taten und die Früchte des Geistes. Wie können wir diese Früchte vollbringen? Ihr habt es gesehen, ihr habt Äpfel bekommen und die einen von euch, die haben einen richtig saftigen Apfel bekommen. Also wenn ihr wollt, ihr dürft jetzt auch während dem Gottesdienst, ich fühle mich nicht gestört, außer ihr seid Leute, die jetzt sehr laut schmatzen, dann lieber nicht. Aber wenn ihr ein bisschen ruhig esst, dürft ihr auch einen Apfel beißen. Und einige von euch, die haben einen Apfel bekommen, der sieht zwar wunderschön aus, aber der schmeckt nicht so gut. Der ist hohl. Und zwar deswegen, weil ein Apfel erst dann zum Apfel wird, wenn er von einem Baum wächst. Wir haben echte Äpfel, die von einem Baum gewachsen sind, und wir haben Äpfel, die in einer Fabrik fabriziert wurden. Paulus unterscheidet zwischen der Frucht des Geistes und der Taten des selbstsüchtigen Ichs. Es gibt ja zwei Unterscheidungen. Einerseits der Geist und das selbstsüchtige Ich, aber auch die Frucht und eine Tat. Eine Frucht, die wächst von einem Baum. Die wächst ohne Leistung, sondern die wächst. Eine Tat ist mit Schweiß verbunden. Die Äpfel, die Fake-Äpfel, die ihr bekommen habt, die wurden von Maschinen oder von Menschen hergestellt mit Schweiß, unter Aufwand. Die Früchte, die sind vom Baum gefallen. Die konnte man einfach auflesen. Die sind von selbst gewachsen. Wie können diese Früchte, die gute Früchte in unserem Leben entstehen? Sie können in unserem Leben entstehen, wenn wir wie ein Baum an der richtigen Quelle gepflanzt sind. Psalm 1 sagt, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, sondern ist gepflanzt wie ein Baum an Wasserbächen. Und diese Wasserbäche, damit ist Gottes Wort gemeint. Gottes Gesetz, Gottes Ordnungen, Gottes Gebot, die Tora. Gesetz heißt auch immer Tora im Hebräischen. Wo sind wir gepflanzt? Viele von uns, die beklagen sich über die Sünde in ihrem Leben. Und sie beklagen sich, dass sie nicht vorwärts kommen, dass es keine Änderung gibt in ihrem Leben. Aber sie lesen nicht einmal am Tag in diesem Buch. Wenn wir nicht genug trinken, dann bekommen wir Kopfschmerzen. Man sagt so, man soll zwischen 2 und 4 Liter Flüssigkeit trinken pro Tag, je nachdem wie warm das ist, je nachdem wie viel Bewegung man hat. Zwischen 2 und 4 Liter Flüssigkeit. Wer weniger trinkt, bekommt schnell Kopfschmerzen. Viele von uns trinken zu wenig. Und genauso ist es beim Wort Gottes. Wenn wir nicht an den Wasserbächen gepflanzt sind und von dem Wort Gottes trinken, dann bekommen wir Kopfschmerzen. Dann bekommt die Sünde Raum in unserem Leben. Es gibt so einen Spruch, der sagt, entweder die Sünde hält dich davon ab, dieses Wort zu lesen, oder dieses Wort hält dich davon ab, zu sündigen. Entweder die Sünde hält dich davon ab, dieses Wort zu lesen, oder dieses Wort hält dich davon ab, zu sündigen. Wir lesen nicht in der Bibel, weil wir als Christen das müssen. Wir lesen nicht in der Bibel, weil wir irgendwelche Gesetze erfüllen müssen, sondern weil wir erkannt haben, dass Christus Worte des ewigen Lebens hat. Und weil wir erkannt haben, dass diese Frucht etwas Gutes ist und dass diese Taten etwas Hässliches ist. Wir können zwar als gute Menschen, moralisch gute Menschen, können wir zwar Äpfel nachahmen, wir können wie gute Menschen leben, aber sie bleiben hohl. Und sobald eine Krise in unserem Leben kommt, wird das sichtbar. Sobald wir schlecht gelaunt sind, sind wir vielleicht nicht mehr so liebevoll. Sobald wir krank sind, haben wir nicht mehr die Kraft, um freundlich zu sein. Sobald wir Verfolgung erleiden oder Leid, können wir nicht mehr unsere Feinde lieben. Aber wenn diese Früchte in unserem Leben wachsen, dann können übernatürliche Dinge in unserem Leben geschehen. Es gibt Geschichten von Menschen, die zum Beispiel im KZ waren. Corrie ten Boom ist so eine Geschichte. Die hat das Übelste erlebt. Und die hat später nach dem Krieg hat sie ihren Wärter getroffen. Und der wurde Christ. Und in ihr stieg wie so der Groll auf. Und dann ist plötzlich so eine Frucht in ihr gewachsen. Nicht aus ihrer eigenen Kraft, sondern Gott hat ihr die Kraft gegeben, dem Mann zu vergeben und auf den Mann zuzugehen und ihm Vergebung auszusprechen. Solche Dinge sind bei solchen Früchten nicht möglich. Wie oft trinkst du von der Quelle des lebendigen Wassers? Trinkst du nur am Vormittag, zum Morgenessen, ein Vers? Und das reicht für den ganzen Tag? Oder denkst du wie der Psalmist im Psalm 1, Tag und Nacht über Gottes Wort nach? Ist ein bisschen schwierig manchmal, in der Nacht auch darüber nachzudenken. Ich weiß. Und der Psalmist übertreibt da vielleicht ein bisschen. Aber er tut es mit gutem Grund. Weil es lohnt sich, möglichst viel darüber nachzudenken. Möglichst viel das Wort zu studieren. Was können wir tun? Besorg dir eine Hörbibel, damit, wenn du im Stau stehst, dich nicht aufregen musst, sondern die Zeit hast, Gottes Wort zu hören. Schreib dir Bibelverse in dein Tagebuch. Schreib die Bibelverse auf und häng sie dir ans Bad, wenn du auf der Toilette sitzt, damit du was zu lesen hast. Lern dir Bibeltexte auswendig. Besorg dir ein Losungsbuch, damit du immer einen Powerriegel dabei hast, wenn der Hunger kommt. Wir müssen uns einen Trinkplan antrainieren. Wenn wir zu wenig trinken, dann müssen wir uns einen Trinkplan antrainieren. 3 Mahlzeiten pro Tag. Das macht Sinn. Das macht Sinn, weil der Körper das braucht. Überlegen wir uns, wie können wir langsam immer mehr das Wort in unserem Leben Relevanz haben lassen? Wie können wir immer mehr darüber nachdenken und es studieren? Am besten, am liebsten Tag und Nacht. Mose schreibt, schärft euch das Wort ein. Schreibt es euch an eure Türrahmen. Schreibt es euch auf die Stirn, überall, damit ihr es nicht vergesst. Denn dieses Wort ist Leben. Dieses Wort bringt Früchte, lebendige Früchte. Wir haben einen Kampf in uns. Die Einleitung sagt das. Und der Schluss sagt das auch. Wir sind zwar Christen, wir haben erkannt, dass Jesus Christus unser Herr ist. Wir haben unser Leben ihm hingegeben. Wir sind wiedergeboren, wir wurden bekehrt und haben uns taufen lassen. Und trotzdem haben wir noch einen Kampf in uns. Vers 17 sagt es, das selbstsüchtige Ich gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das selbstsüchtige Ich. Diese stehen gegeneinander. Und je nachdem, wem wir mehr Raum geben, bekommt der eine oder das andere in unserem Leben Überhand. Nur weil wir Christen sind, heißt noch lange nicht, dass wir im Geist wandeln. Wenn wir im Geist leben, und da meint Paulus Christen, dann lasst uns auch im Geist wandeln. Es ist also offensichtlich die Möglichkeit, im Geist zu leben, ohne im Geist zu wandeln. Nun, ich habe euch schon ein paar Mal gesagt, Jesus Christus, der Gekreuzigte, ist nicht nur das ABC im Glaubensleben und jetzt kann ich weitergehen und andere Dinge verstehen, sondern es ist A bis Z im Glaubensleben. Etwas, das wir uns immer wieder vor Augen malen müssen, etwas, das wir immer wieder neu verstehen müssen. Warum? Was heißt denn im Geist zu wandeln? Im Geist zu wandeln heißt, mit Jesus Christus gekreuzigt werden. Galater 2,20, das ist mein Lieblingsvers, beginnt schon im Vers 19. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, aber nun lebe nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Was heißt das? Das ist keine einmalige Angelegenheit. In der Taufe werden wir mit Christus gekreuzigt. Das stimmt. Und gleichzeitig fordert uns Jesus in Lukas 9 auf. Nehmt das Kreuz täglich auf euch. Nehmt das Kreuz täglich auf euch. Kreuzigt euch täglich. Wir müssen jeden Tag oder vielleicht sogar jede Stunde oder jede Minute immer wieder unter das Kreuz kommen. Und unser selbstsüchtiges Ich da hängen lassen. Unsere Opfermentalität und unsere Täterschaft abgeben und unsere Kindschaft empfangen. Jesus Christus aufnehmen, das ist eine Entscheidung, die wir immer wieder treffen müssen. Das Gesetz, die Gebote, sie zeigen uns auf welchem Weg wir sind. Sie spiegeln uns. Und im Römerbrief heißt es, das Ziel der Gebote ist Christus. Wir haben diese Gebote nicht, dass wir sie angucken und denken, okay, so muss ich werden, okay, ich bin so und so falsch, ich bin so und so schlimm und okay, da bin ich gut und da bin ich nicht so gut und was mache ich jetzt, dass ich da besser werde, sondern damit ich sehe, okay, ich muss umkehren. Ich muss zurückkehren zu Jesus Christus unter das Kreuz. Und ich finde es sehr schön und passend, dass wir heute Abendmahl feiern, weil im Abendmahl bestätigen wir quasi das, was wir in der Taufe erlebt haben, die Wiedergeburt. Wir kommen neu unter das Kreuz und empfangen Leib im Brot und Blut im Traubensaft. Wir empfangen die Vergebung, wir empfangen die Erneuerung und Gott sagt, er heiligt uns, er verändert uns, er lässt Früchte wachsen zu seiner Zeit, wann er will. Wenn Saison ist, zu seiner Zeit lässt er Früchte wachsen. Er heilt uns, nicht wir heiligen uns, nicht wir verändern uns, sondern die Wahrheit verändert uns. Heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wir müssen diesen Kampf kämpfen. Das Problem ist nicht, dass wir sündigen. Das ist auch ein Problem. Aber nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist nicht, dass wir keine guten Menschen sind. Sondern das Hauptproblem ist, dass wir nicht umkehren zu Jesus Christus. Er will uns verändern. Und wenn wir Frieden schließen mit der Sünde, dann haben wir ein großes Problem. Das ist das Problem. Wenn wir die Sünde relativieren und sagen, okay, ist ja halb so schlimm, jeder macht das, ist ja jedem schon mal passiert, eine Notlüge kann mal passieren. Wenn wir Frieden schließen mit der Sünde, nein. Wer das Gute liebt, der hasst das Böse, sagt die Bibel. Es gibt Menschen, mit denen habe ich diskutiert, die sagen, ja, als Christ, da liebt man nur und hasst nicht falsch. Wir lieben das Gute, aber wir hassen das Böse. Wir hassen nicht Menschen, wir hassen nicht die Verbrecher und die bösen Menschen, aber wir hassen die Sünde und besonders die Sünde in unserem eigenen Leben. Weil wir sehen, wie die Sünde uns zerstört, wie sie uns zerfrisst. Deswegen redet die Bibel auch sehr oft von Krieg, von der Waffenrüstung Gottes. Wir sind in einem Kampf, nicht gegen Menschen, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten und gegen die Sünde in unserem Leben, die wir hassen. Und wir wollen sie ausmerzen und kommen deswegen unter das Kreuz. Wir kreuzigen uns selber, geistig gesprochen, mit Jesus Christus und empfangen. Nicht, weil wir gute Menschen sind, nicht, weil wir es verdient haben, sondern bedingungslos, weil wir geliebt sind von Gott. Er will nicht, dass wir ihm dienen, sondern er will uns dienen. Wenn wir im Geist Gottes wandeln, dann werden wir vom Geist Gottes geleitet. Und wir gehören Jesus Christus an. Das ist das Zentrum. Dass wir uns in der Taufe zu Jesus Christus bekennen und sagen, ich bin ein Kind von dir. Und das im Abendmahl auch bestätigen. Und das Schöne ist, dass nicht nur wir das bekennen müssen oder sollen, sondern dass es Gott uns bestätigt in der Taufe. Wenn du noch nicht getauft bist, aber an Jesus Christus glaubst, dann lass dich taufen, weil Jesus sagt dir in der Taufe, du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich Wohlgefallen. Und an dem können wir uns festhalten. Der Glaube ist nicht, was wir tun, sondern was Gott getan hat. Der Glaube ist ein Geschenk. Wir werden getragen von Gott wie ein Kind. Und das bestätigt uns Gott im Abendmahl. Und wenn wir Jesus Christus angehören und vom Geist geleitet werden, dann sind wir nicht mehr unter dem Gesetz. Und wir haben das selbstsüchtige Ich gekreuzigt. Keine einmalige Angelegenheit, sondern eine Angelegenheit, die wir jeden Tag, jede Stunde immer wieder vollbringen sollen. Wir haben zwei Ressourcen. Einerseits das Wort, das habe ich schon gesagt, die Quelle des lebendigen Wassers, durch das will uns Gott verändern. Und andererseits das Gebet und die Buße, dass wir umkehren. Wisst ihr, als Christ müssen wir nicht mit guten Schuhen auf beiden Beinen im Leben stehen, mit beiden Beinen im Leben stehen. Nein. Als Christ brauchen wir nicht gute Schuhe, um Jesus nachzufolgen, sondern wir brauchen Knieschoner, weil wir immer wieder auf die Knie gehen sollten. Nachfolge heißt, auf den Knien Jesus Christus nachzufolgen. Uns demütigen unter dem Kreuz. Und das Schöne ist, als Christ bleiben wir nicht auf den Knien, weil Jesus Christus wie ein liebender Vater im Gleichnis des verlorenen Sohnes uns entgegenrennt, uns unter die Arme greift und uns aufrichtet und uns Würde gibt und sagt, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen. Aber das ist so ein Prozess, der immer wieder stattfindet, weil wir die Sünde hassen und weil wir umkehren wollen. Jesus ruft uns auf, tut Buße und bekehrt euch, weil ich euch verändern möchte, weil ich euch erneuern möchte. Diese zwei Ressourcen sollte Alltag, unseren Alltag bestimmen. Gottes Wort und das Gebet. Wir können kommen und das Kreuz so, wie wir sind. Und wir sollen kommen und das Kreuz so, wie wir sind. Der Feind will uns abhalten davon, dass wir an das Kreuz kommen. Und entweder sagt er dir, du bist so schlecht, du kannst nicht an das Kreuz kommen. Dein Gebet ist heuchlerisch. Deine Buße ist gar nicht echt. Du hast schon so oft versagt, das ist nicht echt. Und er hält uns davon ab, um ins Kreuz zu kommen. Oder er sagt, ja, das hast du gemacht, das ist nicht so schlimm. Das ist alles, das kann jedem passieren. Es gibt viel schlimmere Menschen. Und davon hält er uns ab, um ins Kreuz zu kommen. Aber es ist besser, dass du mit einer Sünde, die ganz klein ist, mit einer Notlüge ins Kreuz kommst, oder dich als guter Mensch fühlst und unter das Kreuz kommst, als gar nicht unter dem Kreuz zu sein. Und es ist besser, dass du als Heuchler unter das Kreuz kommst, als gar nicht unter dem Kreuz zu sein. Mir geht es manchmal so, dass ich denke, ich weiß nicht, ob ich es ernst meine. Und ich sage zu Gott, Herr, du siehst mein Gebet und wahrscheinlich meine ich es gar nicht so ernst. Meine Liebe zu dir ist nur halbherzig. Wenn ich dich wirklich lieben würde, von ganzem Herzen, dann würde mein Leben ganz anders aussehen. Aber ich sage zwar im Lobpreis, ich liebe dich und im Alltag missachte ich dich, ignoriere ich dich. Das ist doch keine Liebe. Und dann sagst du Jesus, Herr, mein Gebet, ich meine es wahrscheinlich nicht ernst, aber ich bitte dich, nimm es ernst, obwohl ich es ernst meine. Nimm du mich ernst und ich weiß, dass die Liebe Gottes nicht davon abhängig ist, wie sehr ich geliebt habe, sondern die Liebe Gottes, die Liebe besteht darin, wie es im Johannesbrief heißt, die Liebe Gottes besteht darin, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und sein Leben hingegeben hat für uns. Er hat seine Liebe darin bewiesen zu uns, indem er für uns gestorben ist, als wir noch seine Feinde waren, als wir ihn noch verachtet haben. Kommt unter das Kreuz. Pflanzt euch nicht an eure eigene Kraft, auf eure eigene Leistung, sondern an die Quelle des lebendigen Wassers, an das Wort Gottes. Tut Buße und bekehrt euch. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir die Sünde hassen. Und weil wir das Gute lieben. Wir haben erkannt, dass Jesus Christus Worte des ewigen Lebens hat. Seine Worte sind gut. Seine Lehre ist heilsam. Und ja, auch ich habe manchmal Mühe mit Dingen, die in dem Wort stehen. Warum? Die Bibel kritisiert uns. Sie zeigt uns auf, was alles noch nicht gut ist. Aber nicht, weil sie uns niedermachen will, sondern weil sie uns zum Kreuz führen möchte, zu Jesus Christus hin. Und es gibt auch Dinge in diesem Wort, die ich nicht verstehe. Und ich muss sagen, bevor ich das Wort relativiere, frage ich mich, ob nicht vielleicht ich einfach falsch bin und mein Verständnis von der Bibel noch Stückwerk ist, meine Erkenntnis noch falsch ist. Was ist die Norm? Bin ich die Norm oder die Bibel? Und ich habe in meinem Leben erkannt, dass ich Christ wurde, haben sich Dinge in der Bibel in meinem Leben bewahrheitet. Plötzlich habe ich gemerkt, das stimmt. Und deswegen gehe ich davon aus, dass der Rest auch stimmt. Auch die Dinge, die ich nicht glauben kann. Auch die Dinge, die ich nicht verstehe. Auch die Dinge, die mir zu hoch sind. Oder wo ich denke, ich fühle es ganz anders. Und ich finde das ganz komisch. Wieso? Aber ich weiß, wie sündhaft ich bin. Und sogar mein Verständnis von Sünde ist sündhaft. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass ich manche Dinge einfach noch nicht begriffen habe, dass ich korrigiert werden muss. Und deswegen bin ich ganz vorsichtig, das Wort Gottes zu korrigieren. Gott möchte uns korrigieren, nicht weil er uns fertig machen will, sondern weil er uns erneuern will. Und das wollen wir heute mitnehmen, mit diesen Früchten. Dass wir nicht die guten Früchte des Glaubens imitieren, sondern dass wir uns pflanzen an das Wort Gottes und darauf warten, bis Gott gute Früchte in uns bewirkt. Das kann manchmal dauern, aber diese Früchte, die schmecken einfach besser als diese. Wir haben jetzt eine Zeit der Stille. Ich bete noch ein Gebet und dann eine Zeit der Stille und dann kann die Band nach vorne kommen und wir singen noch ein Lied. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir, dass der Glaube nicht von uns abhängig ist, sondern von dir. Du schenkst uns Glaube jeden Tag. Du hast uns dein Wort gegeben und deinen Geist. Du hast uns das Gebet geschenkt. Und Herr, wir wünschen uns immer mehr von dir durchdrungen zu werden. Von deinem Wort, von deinem Geist, von deiner Liebe, von deinem Frieden. Weil es nicht unsere Worte sind, die lebendig machen, sondern weil dein Wort uns lebendig macht. Herr, sprich nur ein Wort, so werden wir gesund. So wird mein Kind gesund, spricht der Hauptmann. Sprich nur ein Wort zu uns, Herr. Jesus, hilf uns, dass wir so einen Trinkplan in unserem Leben integrieren können und immer wieder, ja, dein Wort zu unserer Alltagsnahrung machen, wo wir sind, dass wir die Pausen nutzen, um uns unter dein Wort zu stellen, weil dein Wort gut ist und heilsam ist. Herr, und lass uns immer wieder nicht auf uns blicken, wie gut oder wie schlecht wir sind, sondern auf dich, was du für uns getan hast. Herr, wir wollen nicht moralistisch sein, aber auch nicht relativistisch, sondern wir wollen ins Zentrum gucken, auf dich, Jesus Christus. Du bist der Gekreuzigte, der für uns gestorben ist und auferstanden ist. Danke, dass wir das feiern dürfen in der Taufe und dass du uns das zusprichst im Abendmahl. Amen.